Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
In Städten sind Coworking Spaces inzwischen ziemlich normal, findet man auch nicht nur in den coolen Innenstädten der Metropolen. Es sind dann meistens relativ originelle Räumlichkeiten, in denen überwiegend junge Menschen an ihren Laptops sitzen und sich mit anderen, die durchaus beruflich möglicherweise komplett andere Sachen machen, Zimmer, WLAN und Kaffeeautomaten teilen. Das gibt es prinzipiell auch auf dem Land, aber man stellt sich ja irgendwie vor, dass es da doch anders ist und deshalb passt das auch in unsere Serie Landleben, Lust und Frust in der Provinz und deshalb reden wir über diese Coworking Spaces auf dem Land. Jetzt mit Ulrich Bär, er ist geschäftsführender Vorstand der Coworkland EG. Einen schönen guten Morgen an Sie, Herr Bär.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Ich habe die Klischees jetzt zitiert. Hipster, guter Kaffee, schnelles WLAN, sieht auch irgendwie cool aus, das Büro. Ist das im Prinzip bei Coworking Spaces in kleinen Dörfern zum Beispiel ähnlich?
Nein, wir sagen immer, mit dem Schritt aufs Land hat das Coworking die Breite der Gesellschaft erreicht. Das heißt, unsere Forschung hat auch gezeigt, dass in den Coworking Spaces auf dem Land eben sehr viel unterschiedliche Leute sitzen. Ne? Da kommt also auch der Handwerker, da kommt die Steuerberaterin, da sind Pädagoginnen, also ganz viele Menschen, die man so vielleicht in einem Berliner Coworking Space nicht finden würde, treffen wir auf dem Land in den Coworking Spaces.
Aber wenn ich mir gerade so, sagen wir mal, die Hoffe Diebert ist mir böse wegen der Formulierung, normale Berufe wie Handwerker, Steuerberaterin, anderes angucke, was haben die davon, anstatt in ihrem eigenen kleinen Büro in so einem Gemeinschaftsbüro zu sitzen?
Naja, sehen Sie, auf dem Land, also Coworking, da geht es ja immer zum einen darum, dass man sich Räume teilt und zum anderen, dass man nette Menschen um sich hat und trifft. Und Leute, die das suchen, ne, auf dem Land ist Platz nicht so sehr das Problem wie vielleicht in der Stadt, aber dieser Anschluss an eine Community, sagen wir mal, an eine Gemeinschaft, an nette Menschen, ne, also Coworking Spaces auf dem Land sind so ein bisschen die Stammkneipe zum Arbeiten. Das ist das, was die Leute suchen.
Ist vielleicht auch so, wenn Sie eine dumme Frage, ich frage mich, wenn irgendwo auf dem Land das Internet schnell ist, macht man es da und dann kommt da alle hin.
Genau, das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Also man braucht einen tollen Ort, man braucht nette Leute, man braucht schnelles Internet und man braucht guten Kaffee. Das ist das, was ein Space ausmacht.
Ich habe vorhin Beispiele genannt, wie diese Orte manchmal heißen. Eins, das war der Begriff Macherscheune. Also sind es tatsächlich zum Teil ehemalige Scheunen oder andere typisch ländliche Gebäude, die da umgenutzt werden?
Ja, darum geht es ganz stark, dass wir natürlich auf dem Land einen großen Leerstand haben und man diese Flächen wieder in Nutzung bringen können. Ja, zum Beispiel gibt es in Preetz das Co-Bars, das ist eine alte Musikschule außer Jahrhundertwende, wo jetzt ein Coworking Space drin ist. Oder es sind tatsächlich alte Bauernhöfe, es sind alte Ladengeschäfte in einem Ort, es kann auch ein altes Autohaus sein. Das ist also ganz breit aufgestellt, weil man kann fast jeden Raum irgendwie gut umnutzen in Richtung Coworking.
Was ist denn so eine typische Größe? Also jetzt nicht unbedingt in Quadratmetern, sondern was die Anzahl der Arbeitsplätze angeht.
Ja, die sind natürlich sehr viel kleiner als die städtischen, ne, weil auch diese Bestandsgebäude meistens kleiner sind. Und wir sind meistens so bei 10 bis 20 Schreibtischen und dann eben noch Besprechungsraum, loungige Geschichten und so weiter.
Es gibt ja in Städten Coworking Spaces gar nicht so unüblich. Da muss man nicht fest dabei sein, die mietet man sich für ein paar Stunden, wenn man mal vielleicht auch unterwegs einen ruhigen Arbeitsplatz braucht. Das ist auf dem Land eher nicht so. Das sind Leute, die da permanent eine gewisse Zeit verbringen, oder?
Genau, also auf dem Land ist es natürlich so, dass diese Nutzung vor allem von den Leuten kommt, die drumherum wohnen. Ne? Und die kommen dann auch häufiger und regelmäßig, das ist auch gut so. Und dann gibt es natürlich immer Leute, also typischerweise die Kinder, die mal zu Besuch zurückkommen und eine Zeit lang bei ihren Eltern verbringen, die können dann ins Coworking gehen. Und das sind dann eher so die selteneren Gäste, die eben nur so ein paar Tage mal oder vielleicht auch nur einen Nachmittag das Coworking suchen.
Wie entstehen denn solche Plätze überhaupt? Das muss ja erstmal jemand die Initiative ergreifen, einen Ort finden, noch ein bisschen Geld investieren.
Ja, genau. Also die wir als Genossenschaft unterstützen ja die Gründerinnen und Gründer und die Geschichten sind eigentlich ganz unterschiedlich, aber meistens ist es so, dass es zusammenkommt, dass eben jemand auf dem Land ist oder aufs Land geht, der dieses neue Konzept kennt und der weiß, aha, das ist auch eine Möglichkeit, wie ich hier auf dem Land einerseits vielleicht was dazu verdienen kann und andererseits mir aber selber auch so ein gewisses Umfeld schaffen kann und auch meiner Gemeinde was zurückgeben kann. Und wenn sowas zusammenkommt und eben auch die Möglichkeit, dass man hat, Mensch, wir haben doch die alte Schmiede, ja, dann entsteht ein Coworking Space.
Es hat ja auch den Zweck, Sie haben es ja schon beschrieben, dass da auch wieder ein bisschen mehr Lebendigkeit reinkommt in gewisse Orte und dass Gebäude wieder genutzt werden. Sie selber, weiß ich, als Genossenschaft vergeben aber ja kein Geld, glaube ich, auch nicht als Kredite. Gibt es eigentlich Förderprogramme für sowas?
Ja, jetzt langsam mehr. Also wir haben gerade, ich bin hier in Schleswig-Holstein, das erste offene Förderprogramm für Coworking Spaces erlebt. Die neue Landesregierung hat sich das jetzt auch in ihren 100-Tage-Programm geschrieben, dass das verstetigt werden soll, dass man tatsächlich Geld für investive Maßnahmen ins Coworking beantragen kann. Also da tut sich langsam was. Wir kämpfen auch sehr dafür.
Was sind denn so die positiven Nebenwirkungen, was auch so die Belebung des Dorf- oder Kleinstadtlebens angeht? Ich meine, wenn da jetzt, Sie haben ja gesagt, 10 bis 20 ist so eine typische Größe Arbeitsplätze. Mhm. Wenn da Leute arbeiten, die wollen ja mal mittags essen gehen, die wollen vielleicht abends nicht direkt nach Hause, die wollen vielleicht auch in der Nähe mal was einkaufen können. Also hat das dann auch solche Folgen manchmal?
Ja, total. Also der Coworking Space ist sozusagen so ein Ankerpunkt. Ne? Und wenn man das ein bisschen, noch ist es ja am Anfang, aber wenn man es ein bisschen in die Zukunft denkt, dann kann man sich vorstellen, wenn die Leute eben wirklich sagen, Mensch, ich kann jetzt hier bei mir im Dorf arbeiten, muss nicht immer reinpendeln, sind mehr Leute tagsüber da. Ja? Und dann ist es schon so, dass mir jemand gesagt hat, Mensch, das ist ja super, dann kann es bei uns ja auch wieder tagsüber brennen, wenn die Leute von der Freiwilligen Feuerwehr tagsüber auch da sind. Ne? Und tatsächlich, sie geben dann hier vielleicht auch ihr Geld auf, kleine Läden entstehen wieder. Das sind so Sachen, die wir in Anfängen tatsächlich sehen, dass also diese Schlafdörfer sich tagsüber wieder beleben. Und dass auch Leute sagen, das hören wir auch immer mehr, Mensch, ich bin Niendorf gezogen beispielsweise, weil da gibt dann Coworking Space. Ne? Also Kita kauft man Coworking, das sind so die drei großen K der Daseinsvorsorge in Zukunft.
Ich kenne im Norden mehrere Niendörfer. Das Niendorf, das ich kenne, liegt nicht so weit weg von Hamburg. Meinen Sie das auch?
Das wäre Niendorf-Stecknitz, genau, da hat es ein sehr schöner Space, genau.
Ja, ich meine, weil das ist interessant, weil da sind bestimmt Leute dabei, die früher sogar vielleicht bis nach Hamburg reingependelt sind und die das jetzt nicht mehr müssen, oder?
Genau, ja, wir bauen auch ganz ausdrücklich zum Beispiel rund um Hamburg so einen Ring von Coworking Spaces auf, damit immer mehr Menschen nicht reinpendeln müssen, aber auch nicht eben im Homeoffice langsam vergreisen.
Mal ganz ehrlich, aber kommt es nicht vor, vielleicht nicht in Niendorf, weil das auch noch so im weitesten Sinne Großraum Hamburg ist, aber im kleinen Dorf, wenn da jemand sagt, ich will die Scheune zu einem Coworking Space machen. Wir brauchen schnelles WLAN, gute Kaffeemaschine und dann sitzen hier 20 Leute. Gibt es nicht schon mal auch so Dorfbewohner, die sagen, nee, das ist ja komisch, das gehört irgendwie nach Hamburg und nach Kiel, aber nicht zu uns?
Ja, das ist natürlich so, dass das, da wird auch gesagt, Mensch, Coworking muss das denn immer auf Englisch sein und so. Ne? Aber es ist ja meistens so, dass das Leute machen, die vor Ort sind und die schon lange da sind. Ne? Die landen da also nicht wie UFOs, sondern die entwickeln eigentlich immer Angebote, die sehr stark auf ihr Umfeld und auf das Dorf bezogen sind, wo von vornherein eben auch nicht nur Coworking ist, sondern wo dann auch Platz ist für Vereinssitzungen, ne, für soziokulturelle Sachen, wo vielleicht ein kleiner Laden ist. Also es sind eigentlich Angebote, die sehr stark in den Dörfern verwurzelt sind. Deswegen gibt es dieses Befremden eigentlich relativ wenig.
Ulrich Bär im Deutschlandfunk Kultur, geschäftsführender Vorstand der Coworkland EG, die übrigens bundesweit aktiv ist. Wir haben jetzt ein bisschen norddeutschlandlastig gesprochen mit den Beispielen, weil er persönlich in Kiel sitzt, aber die sind bundesweit aktiv, die Coworkland-Leute. Und auch dieses Gespräch war eines im Rahmen unserer Reihe Landleben, Lust und Frust in der Provinz und in der werden wir dann morgen früh endlich, wie ich finde, darüber reden, wie geborene Dorfmenschen und zugezogene Städte eigentlich miteinander zurechtkommen. Herr Bär, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, ich habe zu danken.